Die Situation für Geflüchtete wird immer prekärer. Gesetzesverschärfungen, Lager, Abschiebungen. Schlägt sich diese Verschärfung auch in konkreten Alltagssituationen wie Behördengängen und Ähnliches nieder?
Ja, die Situation von Flüchtlingen ist sehr, sehr schlimmer als vorher. Besonders wenn man bei den Behörden irgendeine Termine hat. Sie verhalten sich ganz anders, nicht wie früher. Und man wird da sehr so unter Druck gemacht. Man muss da unterschreiben, was man nicht versteht.
Wie darf man sich denn so einen Behördengang überhaupt vorstellen? Man geht da zur ZAB, also zur Zentralen Ausländerbehörde, kommt durch diese Schleuse am Sicherheitspersonal vorbei und dann?
Beim ZAB bin ich noch nicht, bin beim Ausländerbehörde Stadt Nürnberg. Ja, da fühlt man sich ganz, ganz schlecht. Ich glaube, kein geht so gerne hin, man geht nur, weil man hingehen muss.
Und man muss da hingehen, um die Duldung verlängern zu lassen?
Um die Duldung verlängern und wegen Aufenthalt, Arbeiterlaubnis und klappt einfach alles auch nicht mehr. Also.
Und das heißt, man muss dann jeden Monat oder alle 3 Monate oder wie oft auch immer davor sprechen?
Ist unterschiedlich, maximal, ich habe so Freunde, die maximal bis 3 Monate haben, zum Beispiel, ich habe nur 1 Woche, ich muss jede Woche hingehen, um meine Duldung zu verlängern. Außerdem, ja, sie verhalten sich ganz, ganz anders. Man muss, wie gesagt, also, man muss immer was unterschreiben, was man nicht versteht, und die geben auch keine Zeit, dass man alles durchliest und ganz genau versteht. Ja, die lügen auch so oft. Einmal wurde bei mir Unterschrift, haben die von mir gebraucht. Die haben gesagt, das geht um Duldung, aber es ging wirklich nicht um Duldung, es geht um PEP-Antrag. Das ist der Pass-Ersatz-Antrag, mit dem konnten die meinen Pass durch das Regierung rausfinden, also um zu versuchen, mich zu abschieben halt nicht. Es geht eigentlich um Arbeiterlaubnis und Ausbildungsduldung zu bekommen.
Da ist dann ja auch häufig, oder ich weiß nicht, ob jedes Mal, aber gibt es ja verschiedene Sachbearbeiter. Ist das bei den allen gleich oder gibt es da auch Unterschiede? Sind da manche netter oder wie schaut das aus?
Alle sind sowieso nicht nett, aber es gibt mehr sehr, sehr anstrengende Menschen da, wo man zum Beispiel, wenn man Begleiter hat, dass der Begleiter rausschmeißt. Die verhalten sich so gleich, so schlecht, aber es gibt noch schlechte Menschen da drin. Da war ich einmal allein ohne jemanden und mir wurde gesprochen von 2 Sacharbeiter auf einmal und ich habe nichts verstanden, haben sie auch mich geschrien und die haben immer unter Druck gemacht, dass ich was unterschreiben muss und es war sehr, sehr schlecht.
Und ist dann nicht bei jedem Termin ein Dolmetscher dabei oder muss man sich da selber drum kümmern?
Wenn man Dolmetscher braucht, muss man sich selber drum kümmern. Und bei denen ist egal, ob man Dolmetscher hat oder nicht. Sie machen ihre Sachen weiter, egal ob man versteht oder nicht.
Wie viel Spielraum haben die Sachbearbeiter überhaupt? Also sind die an ganz strikte gesetzliche Vorgaben gebunden oder wisst ihr das?
Ich glaube, die entscheiden selbst. Also das, wenn man das durch Gesetz schaut und das ist was anderes und was die machen, ist ganz, ganz anders. Ich glaube, die sind selbst dagegen. Also die verhalten sich nicht beim Gesetz.
Es ist auch zum Teil so, dass die Sachbearbeiter sich überhaupt nicht an die Gesetze halten. Zum Beispiel hat man nach § 14 Absatz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz eine Grundlage dafür, dass die Leute begleitet werden dürfen zu den Ämtergängen. Aber es ist uns auch schon passiert, dass wir als Begleiter rausgeworfen worden sind. Und auch wenn man die Sachbearbeiter dann darauf hinweist, dass es eine gesetzliche Grundlage dafür gibt, dann bekommt man als Antwort zum Teil nur, das ist mir scheißegal, verlassen Sie sofort mein Büro. Wenn Sie im Büro bleiben, dann werde ich mit der Sachbearbeitung nicht weitermachen.
Das heißt, das Verhalten der Sachbearbeiter liegt häufig auch noch jenseits vom sowieso schon eher restriktiven gesetzlichen Rahmen, der da festgesteckt ist.
Ja, genau, das ist, was wir erleben. Und dass dahinter vielleicht auch so eine Eigenmotivation steckt, die Leute schlecht zu behandeln. Also anders kann ich es mir auf jeden Fall nicht erklären, weil man könnte diese ganzen Vorgaben und ja, diese ganzen Dokumente, die sie unterschrieben haben wollen, die kann man ja auch einfach so vorlegen und es irgendwie noch auf einer menschlichen Ebene klären. Aber es ist halt so, dass die Leute furchtbar mit einem umgehen, also dass man angeschrien wird, dass man behandelt wird, als wäre man das Allerletzte und dass die Sachbearbeiter da ihre Machtposition voll ausspielen.
Du kommst jetzt ja aus Äthiopien und du aus Afghanistan. Gibt es da irgendeinen Unterschied in den Ländern auch, wie man behandelt wird? Also werden, was weiß ich, manche Nationen bevorzugt oder?
Also ich weiß nicht, ich war schon auch ein paar Mal dort und wollte meinen Ausweis verlängern. Aber die machen eigentlich das gleiche Spiel mit jedem, also es gibt keinen Unterschied.
Aber du bist zum Beispiel bei der ZAB und nicht beim Ausländeramt.
Also bei ZAB ist es ein bisschen anstrengender als die Behörde in die Ausländerbehörde Nürnberg. Ist das die ZAB ist die zentrale Ausländerbehörde von Mittelfranken. Und ist dort ist ein bisschen schlimmer. Ist ein Kumpel von mir wurde auch von dort abgeschoben. Der wollte seinen Ausweis verlängern und dann die haben die Polizei angerufen und dann wurde er von dort festgenommen und dann direkt abgeschoben.
Das heißt, man muss dann tatsächlich auch bei jedem Mal, dass man seine Duldung verlängert, ja, Angst haben, dass man abgeschoben wird direkt.
Ja, und dort ist auch so krass, die Security oder keine Ahnung, jemand von der Stadt, die stehen vor die Tür mit der Liste. Wenn du hineingehst, dann die sagt ja, wie heißt du, wie ist dein Name? Und dann du sagst deinen Name und dann schaut die Liste, ob du von den Abschiebungsleuten bist oder nicht. Direkt dann mit der Polizei kontaktieren, dann dich von dort festnehmen.
Das wirkt ja manchmal schon ein bisschen willkürlich, ob man jetzt einen Monat Duldung bekommt oder drei Monate. Und du hast, glaube ich, vorhin gemeint, du bekommst nur eine Woche. Oder woran macht sich das fest? Oder ist das einfach also, tatsächlich komplette Amtswillkür?
Also, es liegt bei jeder, also kann man nicht so sagen, dass bei manchen haben die wegen Pass beantragen oder Geburtsurkunde. Und die Leute, die sollen halt einen Pass oder Geburtsurkunde beantragen. Und dann die machen halt seine Macht irgendwie so. Also manche bekommen drei Monate, manche einen Monat. Halt. Es gibt auch die Leute wie er, so eine Woche.
Wie kann man das rechtfertigen, dass man nur eine Woche Duldung bekommt? Macht das irgendwo Sinn oder was ist da der Zweck dahinter?
Das macht eigentlich keinen Sinn. Das geht nur um nervig und nur, dass man jedes Mal hingeht, das meint ich kein, dass man selbst irgendwann sagt, ich verlasse dieses Land. Bringt eigentlich nichts. Ich glaube, so haben die auch mehr Arbeit.
Ja, die Ausländerbehörden, die konstruieren da auch die Ablehnungsgründe, die sie für die Anträge zum Beispiel auf Ausbildungsduldung brauchen selbst. Also bei ihm wird zum Beispiel vorgeworfen, dass er nicht seiner Mitwirkungspflicht nachkommt, weil er sich verweigert, den Passersatzantrag zu unterschreiben. Aber dass dieser Passersatzantrag überhaupt gestellt wurde, war eigentlich rechtswidrig von der Ausländerbehörde und ist Teil von einem Klageverfahren. Das ignorieren sie aber die ganze Zeit, legen jedes Mal wieder den Passersatzantrag vor und zwingen ihn, den zu unterschreiben. Und weil er das eben nicht tut, wird behauptet, dass er halt nicht mitwirkt, seine Identität verweigert quasi, verweigert seine Identität herauszufinden und damit werden dann Leistungskürzungen legitimiert oder auch die Tatsache, dass man die Duldung nur für eine Woche bekommt.
Ihr wollt ja beide eine Ausbildung anfangen, wenn ich das richtig verstanden habe. Wird euch da irgendeine Möglichkeit gegeben?
Ja, ich versuche schon seit 2015 irgendwie so eine Ausbildung machen, halt die Ausländerbehörde erlauben irgendwie nicht. Ich habe schon 2015 als Bautechniker gelernt, das war 2-jährige schulische Ausbildung. Dann habe ich 1 Jahr gemacht und das 2. Jahr gab es nicht, weil die Leute, meine Schulkameraden haben alle in Dual-System-Ausbildung gegangen und ich war die Einzige, die keine Arbeitserlaubnis, Ausbildungserlaubnis bekommen und dann ich durfte nicht mehr als 2. machen. Und dann, ich musste halt letztes Jahr die Ausbildung Schreiner anfangen. Das ist Schreiner, das ist BGJ-Berufsgrundschuljahr für Schreiner halt. Und habe ich letztes Jahr das gemacht und dieses Jahr wollte ich halt wieder das 2. oder 3. Jahr machen und dann die Ausländerbehörde wieder nicht erlaubt. Aber die haben immer verlängert, dass ich meinen Pass oder Geburtsurkunde abgebe und dann kriege ich Ausbildungserlaubnis. Ich habe schon letztes Jahr meinen Pass und Geburtsurkunde abgegeben und die haben dieses Jahr trotzdem keine Arbeitserlaubnis gegeben. Ja, ich habe noch einen Kumpel, der hat schon eine Ausbildung als Sanitär- und Heizunganlage gemacht, schulisch. Und hat ja seine Ausbildung abgeschlossen und er durfte ja nicht arbeiten. Ja, das geht nicht um uns zwei, sondern gibt es viele Leute, die es auch betroffen. Ich kenne auch viele Leute, die haben Ausbildung als Kfz gemacht und die durften nicht mehr weitermachen. Und ich kenne auch Leute, die haben schulische Ausbildung abgeschlossen und die durften nicht arbeiten.
Eigentlich habe ich eine Stelle seit 2016 und seit Ende 2016, seitdem warte ich auf ein Arbeiterlaubnis, dass ich meine Ausbildung anfangen darf. Seitdem bekomme ich ein bisschen Geld vom Staat, aber ich darf nicht arbeiten, ich darf auch nicht Minijob, aber ich darf gar kein Geld verdienen. Es wurde aber trotzdem meine Leistung, das, was ich vom Staat bekommen würde, jedes Mal abgekürzt. Und letztes Mal haben die gesagt, es wird sogar bis auf den Gutschein abgekürzt. Da mit dem Geld, das, was man jetzt, mit dem Leistung, was man jetzt bekommt, man irgendwie nicht klar. Es ist ein bisschen sehr, sehr schwierig, das zu verstehen, dass man nicht arbeiten darf. Trotzdem wird sein Geld abgekürzt, was er schon vom Staat bekommt. Ich sage nur, dass das ist sehr, sehr, sehr stressig und sehr schwer.
Wir sehen auch, dass die Situation für die geflüchteten Leute immer schlimmer wird. Also, dass diese Angst vor Abschiebungen da ist, dass der Zugang zur Bildung immer weiter beschränkt wird. Also, anfangs konnten geflüchtete Leute noch Ausbildung machen, dann wurde der Zugang zur dualen Ausbildung beschränkt und jetzt soll ab dem nächsten Schuljahr auch der Zugang zur schulischen Ausbildung beschränkt werden. Und das passiert alles gleichzeitig, während die sogenannten Ankerzentren geplant werden, bei denen Ämter dann Hand in Hand arbeiten sollen. Und wie das dann am Ende aussieht, das will man sich eigentlich gar nicht vorstellen mit den Erfahrungen, die wir von den Ausländerämtern haben.
Diese ganzen Verschärfungen, die wir jetzt in letzter Zeit beobachten, also nicht nur gegen Geflüchtete, sondern auch hier in Bayern Polizeiaufgabengesetz, psychisch Krankengesetz, wie ordnet ihr das ein? Haben wir es da tatsächlich mit einer Faschisierung zu tun oder ist das einfach nur temporärer Ausdruck eines Rechtsrucks?
Also wir sehen da schon einen Zusammenhang zwischen diesen ganzen Gesetzesverschärfungen und man sieht dadurch halt, dass es nicht nur geflüchtete Leute betrifft. Und wir denken, dass mit diesen ganzen Verschärfungen, auch mit dem Polizeiaufgabengesetz, einfach Zustände möglich gemacht werden, die sehr beängstigend sind. Also man kann jetzt noch nicht abschätzen, wie es in diesen Lagern weitergehen würde, also was für Gesetze als nächstes kommen. Aber die Zustände jetzt in den Lagern sind auf jeden Fall schon katastrophal und man bekommt sie in der Öffentlichkeit überhaupt nicht mit. Und das finde ich ist eine große Gefahr, dass mit den Leuten einfach gemacht werden kann, was man will.
Ist die Behandlung denn besser, wenn da Begleitung dabei ist, wenn jemand mitkommt?
Ja, ganz, ganz anders. Wenn ich irgendjemand dabei habe, ist es sehr, sehr ganz anders, als ich allein dort bin. Wenn ich mal allein dort bin, ich wurde immer angeschrien und immer also unter Druck, dass ich was unterschreibe. Aber wenn ich mit irgendwie Betreuern oder Begleiten, für den Fall, wenn ich jemand dabei habe, dann sind die ein bisschen ruhiger.
Und die sind dann ruhiger, weil jemand dabei ist, der die Sprache spricht oder der vielleicht auch die Gesetze kennt? Oder?
Eigentlich mit der Sprache haben wir kein Problem. Ich verstehe es auch sowieso ein bisschen, was die sagen, aber ich glaube, es geht um Nationalität. Es ist so, dass man immer, wenn man als Begleiter deutsche Leute dabei hat, und da sind die ein bisschen ruhiger.
Ja, ich war schon einmal mit einem Kumpel dorthin bei ZAB, wollte meinen Ausweis verlängern und dann die Security, der hat meinen Kumpel nicht reingelassen. Weil der ist auch so ausländisch ausgeschaut, irgendwie so. Also ich halt mit einem Deutschen hingehe, so, die lassen einfach so rein. Ich glaube, es geht um Nationalität oder irgendwie sowas.
Und warum glaubt ihr, machen die das? Wozu diese ganze Schikane?
Die wollen irgendwie die Leute halt runterdrücken, sitzen und keine Ahnung.
Wir glauben, dass das systematisches Vorgehen ist, weil das nicht nur einzelne Leute betrifft, wie jetzt die beiden, die heute hier sind, sondern fast alle Leute, denen eine schlechte Bleibeperspektive nachgesagt wird. Da wird direkt unterschieden, ob die Leute gute oder schlechte Bleibeperspektive haben. Und die Leute, die eine schlechte haben, die werden einfach furchtbar behandelt. Denen wird das Leben hier so unangenehm wie möglich gemacht quasi. Und wir denken, das Ziel von der ganzen Sache ist, dass die Leute zur freiwilligen Ausreise gedrängt werden, dass Leute merken, nach Deutschland fliehen, das lohnt sich überhaupt nicht, dass einfach weniger geflüchtete Leute nach Deutschland kommen, weil das Leben für sie hier nicht lebenswert ist, weil es durch die Behörden komplett zerstört wird.
Es geht also kurzum darum, die Leute psychisch zu brechen.
Ja, das finde ich eigentlich auch das Furchtbare an der ganzen Situation, dass es nicht nur so ist, dass dieser Termin beim Ausländeramt furchtbar für die Nerven ist oder dass es eine kurze Phase im Leben ist, wo man nicht gut behandelt wird, sondern dass wir halt erleben, dass die Leute tatsächlich einfach kaputt gehen an solchen Dingen, weil sie geflohen sind aus ihrem Heimatland hier in Deutschland, neu anfangen wollen und ihnen hier jegliche Zukunftsperspektive genommen wird.
Was meint ihr, könnte da ein Weg sein, sich gegen solche Ungerechtigkeiten zu wehren? Was kann man da dagegen machen?
Ja, also wir sind zum Beispiel eine selbstorganisierte AG. Wir sind Geflüchtete und Unterstützer und Unterstützerinnen und wir organisieren uns, wir unterstützen uns, wir begleiten uns zu Behördengängen und versuchen einfach gemeinsam Lösungen zu finden für die Probleme und treffen uns und besprechen die Probleme.
Macht ihr damit positive Erfahrungen? Also gibt es da tatsächlich reelle Verbesserungen in den Einzelsituationen?
Also es ist halt so, dass die Leute alle in einer ähnlichen Situation sind und zum Beispiel das Thema mit den Leistungskürzungen ist es dann zum Teil so, dass es bei einer Person einen Erfolg gibt, also dass der Anwalt was geschrieben hat und die Leistungskürzungen aufgehoben wurden und wir uns dann halt untereinander absprechen, so wie hat das bei dir funktioniert, was kann ich meiner Anwältin weitergeben. Ja, genau, solche Dinge, dass wir auch zum Beispiel beim Ausländeramt die Termine protokollieren und die Namen der Sachbearbeiter aufschreiben, wenn sie sich daneben verhalten. Da hoffen wir, dass es langfristig eben eine Verbesserung bewirkt. Und auch für die Leute an sich, würde ich sagen, ist es sehr hilfreich, weil man einfach im Austausch miteinander kommt und merkt, so, ich bin nicht die einzige Person, die diese Probleme hat. Ich kann mit anderen Leuten darüber sprechen, die in genau der gleichen Situation sind.
Sind diese partiellen Verbesserungen, die man da vielleicht erzielen kann, überhaupt nachhaltig, wenn es nicht irgendwie auch einen öffentlichen Druck gibt, der da dahinter stehen kann?
Der öffentliche Druck, der wäre auf jeden Fall wichtig. Es ist so, dass die meisten Leute überhaupt nicht mitbekommen, was auf den Ausländerämtern passiert, wie die Leute behandelt werden und in den Nachrichten halt nichts davon zu hören ist. Deshalb möchten wir auch Öffentlichkeitsarbeit dazu machen, damit die Menschen es einfach mitbekommen. Und da gibt es ja zum Beispiel auch den Bildungsstreik vom JABA am 22. Juni, zu dem wir auch mobilisieren, zu dem wir auch wollen, dass viele geflüchtete Leute kommen, die auch genau in dieser Situation stecken, die überhaupt keine Perspektive mehr bekommen in Deutschland. Ja, und der Streik, den sehen wir auch als Möglichkeit, diese ganzen Probleme an die Öffentlichkeit zu tragen.
Okay, und genau aus diesem Grund oder aus diesen vielen Gründen rufen wir nochmal zum Bildungsstreik am 22.06. auf. Hinter der Lorenzkirche, es geht gegen Abschiebung für Ausbildungsduldungen, Arbeitserlaubnis, Bleiberecht für alle und gegen die Lagerunterbringungen. Um 11 Uhr geht's los.